Breitband Topic.
Wie stark können Lügen Wahlen entscheiden? Diese Frage wurde heiß diskutiert, nachdem bekannt wurde, dass vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 massenhaft Fake News kursierten, die dann auch noch millionenfach geklickt wurden. Und auch die Jahre danach haben gezeigt, politische Hochphasen wie Wahlen oder Streitthemen wie die Migration lösen Wellen von Fake News aus und können damit eine öffentliche Meinung beeinflussen.
Was kann man dem aber wirkungsvoll entgegensetzen? Die EU versucht es jetzt mit einer Anti-Desinformationseinheit. Damit soll verhindert werden, dass die Europawahl von Kampagnen und durch Panikmache beeinträchtigt wird. Der Wähler, so die Idee, soll nicht irgendwelchen Lügen zum Opfer fallen.
Aber wie funktionieren eigentlich diese Kampagnen? Bekannt für ihre Desinformationskampagnen ist zum Beispiel die Neue Rechte. Sie wurde zuletzt aktiv beim Streit um den UN-Migrationspakt, einem internationalen Abkommen, das Migration weltweit regeln soll. Und rechtsextreme Gruppen haben das Papier als Verschwörung umgedeutet und das dann auch entsprechend kommuniziert.
Die Details dazu hat das Journalistenteam Investigate Europe recherchiert. Teil des Teams ist Nico Schmidt. Wir haben mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie es denn genau zur Desinformationskampagne gekommen ist.
Es kam dann im Frühjahr 2018, also vergangenen Jahres, dazu, dass der Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten auf diesen Migrationspakt aufmerksam wurde. Er hat ihn in einer Datenbank des Bundestags einen Entwurf gefunden und hat daraufhin einen Artikel geschrieben in der rechtspopulistischen Zeitung Junge Freiheit. Das Thema ist aber so ein bisschen im Sande verlaufen. Und schlagartig geändert hat sich das im September vergangenen Jahres, als dann der Chef der identitären Bewegung, Martin Sellner, ein Video auf YouTube hochgeladen hat, wo er über diesen Migrationspakt gesprochen hat. Der hat dann eine Kampagne gestartet, die sich Migrationspakt stoppen nennt. Unter anderem dafür auch das Chatprogramm Telegram benutzt und immer mehr Follower motiviert. Es kam dann tatsächlich dazu, dass Ende Oktober Österreich angekündigt hat, den Pakt nicht mehr zu unterzeichnen. In der Folge dessen haben auch traditionelle Medien begonnen, über den Migrationspakt und über die vermeintliche Kritik oder vermeintlich berechtigte Kritik daran zu berichten. Diese Mainstream-Medien sind aber Teil des Problems, weil sie arbeiten wie ein Verstärker und machen diese Desinformation einfach hörbar für noch mehr Menschen. Und wie ein Lauffeuer hat sich dann die Kritik am Migrationspakt über ganz Europa verbreitet. Und am Ende hat das dazu geführt, dass die belgische Regierung sich unmittelbar vor der Unterzeichnung des Migrationspakts zerlegt hat und am Ende fast 30 Staaten den Pakt nicht unterzeichnet haben.
Gegen solche Desinformationskampagne wurde in der EU eine neue Einheit gegründet, von der wir aber bislang gar nicht so viel gehört haben. Was genau steckt hinter dieser Einheit?
Man muss dazu sagen, es gibt auf EU-Ebene zwei Einheiten, die sich mit Desinformation beschäftigen. Die eine gibt es bereits seit 2005. Die nennt sich East Stratcom. Am Anfang war das ein Personenladen. Inzwischen arbeiten in der East Stratcom 11 Leute. Und diese 11 Personen beobachten öffentlich zugängliche Netzwerke, vor allem Twitter. Sie haben dabei nur das Mandat, Einflussnahme zu beobachten, die von außerhalb der EU kommt, und dokumentieren, was sie sehen, auf einer Website, die EU versus Disinformation heißt. Im vergangenen Jahr wurde noch eine zweite Einheit beschlossen, die sich Rapid Alert System nennt. Dabei handelt es sich um eine Plattform, welche den Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeit bietet, sich über Informationen auszutauschen und sich gegenseitig zu alarmieren. Pro Land gibt es eine Kontaktperson, die in Deutschland im Auswärtigen Amt sitzt. Und fällt der etwas auf, soll sie es auf diese Plattform einstellen. Und vor der Europawahl bekommen dann die Kollegen in den anderen Ländern einen Alarm. Das Problem bei dem Rapid Alert System ist so ein bisschen, dass nicht ganz klar ist in Deutschland, wie Informationen über mögliche Desinformationskampagnen am Ende bei dieser Kontaktperson im Auswärtigen Amt landen. Das ist weitgehend noch alles auf Basis eines informellen Austausches, und wie Social Media hier in Deutschland zum Beispiel beobachtet wird, ist nicht geregelt.
Hat es denn schon Aktionen dieses Systems gegeben, also dass da schon Warnungen ausgegeben worden sind, auf die dann jemand anderes reagiert hat?
Soweit wir wissen, gab es bisher noch keine Alarmmeldung über das Rapid Alert System.
Die Einschätzung nach der Recherche jetzt, diese Anti-Desinformationseinheit der EU, die East Stratcom, die ist machtlos. Warum ist die machtlos?
Das hat mehrere Gründe. Die East Stratcom hat zum einen so zu wenig Mitarbeiter. 11 Mitarbeiter, wenn man sich vorstellt, wie viel Inhalte im Internet, auf Facebook, auf Twitter jeden Tag veröffentlicht werden. Das sind einfach zu wenige, um das wirklich grundlegend zu überwachen. dann kommen dazu die Möglichkeiten der Überwachung. Sie können eigentlich nur auf öffentlich zugängliche Informationen zugreifen und mit 11 Personen schaffen sie es auch nur, einen Teil der relevanten Netzwerke zu beobachten. So gehen sie vor allem auf Facebook und Twitter. Wir haben aber in vergangenen Kampagnen gesehen, dass auch Instagram oder öffentliche Chatgruppen zum Beispiel auf Telegram immer wichtiger werden. Und diese Medien können sich die Leute der EastRedCom nicht anschauen. Sie schauen sie sich nicht an, weil sie vermutlich zu wenige sind. Und zum Dritten gibt es noch ein Legitimitätsproblem, denn die Mitarbeiter der EastRedCom dürfen nur Einflussnahme, die von außerhalb der EU kommt, beobachten und dokumentieren. Als sie einmal mehrere niederländische Medien auf ihrer Plattform gelistet haben als mögliche Desinformationsverbreiter, hat die niederländische Regierung damit gedroht, die EastRedCom zu schließen.
Welche Rolle spielen denn die großen Plattformen Facebook, Google und Twitter? Wie, wenn sie es tun, arbeiten die denn mit der EU zusammen, um Desinformationskampagnen abzuwehren?
Im vergangenen Jahr haben die Plattformen mit der EU einen freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Sie verpflichten sich auch dazu, jeden Monat einen Bericht über die Umsetzung dieser Maßnahmen einzureichen. Eine sehr wesentliche Maßnahme ist, dass für den Nutzer sichtbar sein soll, wer für Werbung gezahlt hat. Denn das sieht man häufig nicht. Wenn man auf einer Plattform ist und einem wird Werbung angezeigt, weiß man nicht, wer die bezahlt hat. Das geschieht allerdings bisher sehr schleppend. So hat zu uns der zuständige EU-Sicherheitskommissar Julian King gesagt, die Plattformen haben versprochen, etwas zu unternehmen, doch bis jetzt ist wenig passiert. Das Problem dabei ist, wenn die Plattformen nichts tun, hat die EU auch nicht die Möglichkeit zu handeln, denn es gibt keinerlei Sanktionsmöglichkeit bei dieser freiwilligen Selbstverpflichtung. Und man muss vielleicht noch sagen, dass in Deutschland bisher gar nichts passiert ist. Hier gibt es noch nicht mal eine freiwillige Selbstverpflichtung.
Der Journalist Nico Schmidt vom Investigativteam Investigate Europe. Die Experten, mit denen Schmidt und die anderen Reporter gesprochen haben, sind sich einig, dass eine Desinformationskampagne auch während der EU-Wahl wahrscheinlich ist. Und die Recherchen der Reporter, die immer wieder aktualisiert werden, kann man abonnieren unter investigateeurope.eu/newsletter.
Was können solche Kampagnen aber tatsächlich bewirken? Wie weit beeinflussen sie das Denken? Gleich reden wir darüber mit dem Datenjournalisten Michael Kreil.
Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
In 5 Wochen wählen die Europäer ein neues Parlament. Doch so richtig gerüstet gegen Desinformationskampagnen ist Europa nicht. Das haben wir gerade im Gespräch mit dem Investigativjournalisten Nico Schmidt gehört. Die EU wäre machtlos gegen Desinformationskampagnen und die Plattformen helfen nur unzureichend bei der Aufklärung und Verhinderung von solchen Kampagnen mit. Und sie wären außerdem nicht reguliert.
Bei uns im Studio ist jetzt der Datenjournalist Michael Kreil. Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie gefährlich ist das Ihrer Einschätzung nach, wenn man den Desinformationskampagnen nichts entgegenzusetzen hat?
Naja, also ich meine, Desinformationskampagnen hat es schon immer gegeben. Ich möchte mal an den Irakkrieg erinnern, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt. Das war ja auch eine Desinformationskampagne. Ich glaube, Desinformationskampagnen hat es schon immer gegeben und haben in Teilen auch Menschenleben gekostet. Und ich glaube, sie sind leider in vielen Wahlen, spielen leider auch eine Rolle dabei. Die Frage ist, ob das, was jetzt hier untersucht wurde, tatsächlich eine Desinformationskampagne ist. Das erste Problem, was ich sehe, ist an dem Begriff Desinformation. Desinformation ist ja eine Falschinformation, bei dem die Leute mit Absicht sie versuchen zu streuen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Die Frage ist, kann ich denn wirklich in die Köpfe reinschauen, ob sie denn das mit Absicht machen? Vielleicht glauben sie das ja, ne? Also vielleicht sind die neuen Rechten tatsächlich überzeugt, dass Deutschland und Europa unter der Gefahr sind, dass Migrations- und irgendwie überrollt oder die Bevölkerung umgefolgt werden soll. Dann ist es aber keine Desinformation, sondern es ist Falschinformation. Das zweite ist, es ist eine Kampagne. Mehr und mehr beobachten wir, dass sich ganz viele diese Dinge nicht zentral organisiert sind, sondern aus sich aus einer Bewegung heraus entstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Kampagne und Bewegung. Greta Thunberg beispielsweise macht ja auch keine Kampagne. Sie hat ja eine internationale Bewegung gestartet mit Millionen von Schülern und Schülerinnen in der ganzen Welt. Und deswegen ist die Kernfrage hier an diesem Punkt, ist es wirklich eine Desinformationskampagne oder ist es eigentlich eine Art Falschinformationsbewegung? So, das wäre also, glaube ich, die wichtigste Frage, die man eigentlich in dieser Recherche stellen müsste.
Das ist eine wichtige Unterscheidung. Dennoch stellt sich trotzdem die Frage, wie wirkt sowas? Ne? Also welche Auswirkungen hat das auf die Köpfe der Menschen? Lassen sich damit Wahlen manipulieren? Haben Sie da Erkenntnisse?
Was wir interessant fanden, ist, wir können zwar sehr gut diese Mechanismen beobachten, was wir uns aber gefragt haben, ist, wie weit sind die denn anschlussfähig? Also ich sehe, dass eine Gruppe von, was weiß ich, 10.000 Leuten, 100.000 Leuten auf Facebook alle die gleichen Desinformationen, Falschinformationen teilen. Aber wie ist sie denn anschlussfähig? Wieso kommen denn noch mehr Leute dazu? Warum wächst das sozusagen? Und da ist es ganz interessant zu beobachten, dass es Mechanismen außerhalb des Internets gibt, wo dann die klassischen Medien mitmachen. Ich habe extra mal eins rausgegriffen, und zwar einen Text, wo gesagt wird, dass der Migrationspakt eine Einladung an alle ist. Kern des UN-Migrationspaktes ist es, illegale Migration zu legalisieren, und der Pakt soll auch der Volkserziehung dienen und so weiter. Und das war ein Text von Stefan Aust. Das ist der Herausgeber der Welt, der sowohl auf Welt.de als auch als Aufmacher bei Welt am Sonntag erschienen ist. Und da frage ich mich, was ist denn jetzt sozusagen die Wirkung solch eines Textes des Herausgebers der Welt im Vergleich zu 100.000 Klicks bei Martin Sellner auf YouTube? Ich würde sagen, dass solche Artikel einfach mehr zum Wachsen solch einer Bewegung oder Kampagne beiträgt als das YouTube-Video von Martin Sellner, wo eh nur die Fans zuschauen.
Wobei das natürlich auch Teil der Strategie ist, ne? Dass man diese klassischen Medien möglichst da einbinden möchte, um der Kampagne, was auch immer es für eine Art von Kampagne ist, vielleicht mehr Wucht zu verleihen oder sie eben bekannter zu machen. Die EU glaubt an eine Desinformationskampagne und hat eine Taskforce eingerichtet, die außereuropäische, also alles, was von außerhalb der EU kommt, an Einflussnahme beobachten soll. Was wiegt denn schwerer? Einflussnahme von außen oder die innereuropäische Desinformationskampagne, wenn man sie so nennen möchte?
Also ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass es überhaupt anschlussfähig ist. Also dass ich eine falsche Information verbreite oder sie mir ausgedacht habe und mit einem Ziel konstruiert habe, ist ja das eine. Aber warum verbreitet sie sich 100.000 Millionenfach? Und der Grund dafür ist, dass wir sozusagen einen Rassismus, eine Angst vor dem Islam, eine Angst vor Migration in Deutschland, auch in der Mitte der Gesellschaft finden. Und das ist ja der Grund, warum sie sich überhaupt verbreiten können. Das alleine Entwickeln von falschen Informationen hat ja erstmal noch keine Wirkung. Erst dadurch, dass es sich verbreitet. Und da sehe ich eigentlich das Kernproblem von allem. Wer sich dann die falsche Information ausgedacht hat, ist völlig irrelevant. Ob das jetzt Russen oder ein Österreicher war oder sowas, völlig egal. Dass es tatsächlich Millionen sich dem anschließen, das ist eigentlich das zentrale Problem dabei.
Würden Sie dann sagen, so eine Taskforce ist eigentlich überflüssig, weil man ganz woanders ansetzen muss, nämlich in den Köpfen der Menschen, wie Sie es eben beschrieben haben, die eben das schon aufnehmen, positiv aufnehmen, solche Argumentationen?
Sehe ich genauso. Also wogegen soll denn eine Taskforce denn genau agieren? Es ist ja schon schwierig herauszufinden, wer hinter irgendwas theoretisch stecken könnte. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist irgendwie ein Verständnis für das Phänomen. Wir brauchen also tatsächlich klassische Forschung, interdisziplinäre Forschung, Psychologie, Rassismusforschung, Soziologie, Politikwissenschaften und dann noch Data Science obendrauf, um die ganzen sozialen Medien und ihren Wirkungen zu verstehen. Wir müssen das, glaube ich, erst verstehen. Und ich sehe ja auch, dass die ganzen Experten sich dann auch uneinig sind. Wir haben zwar die ganzen Puzzleteile schon zusammen, aber wir haben sie noch nicht zu einem guten Bild zusammengesetzt.
Ob es von außerhalb von Europa kommt oder innerhalb Europas, würde ich auch so sehen. Wahrscheinlich kein großer Unterschied. Trotzdem vielleicht die Art und Weise, wie diese Kampagnen ja sich aufschaukeln, wie sie Verbreitung finden, spielt vielleicht trotzdem eine Rolle. Ein Schlagwort ist ja Dark Social oder einfach nicht öffentliche Kommunikation, also in abgeschlossenen Räumen. Und genau in die hat auch die EU-Taskforce natürlich keinen Einblick, sollte sie ja vielleicht auch nicht haben. Es gibt ja bei uns immer noch so etwas wie ein Geheimnis, Briefgeheimnis, kennen wir ja von früher noch. Welche Rolle spielt aber Privatkommunikation in Desinformationskampagnen?
Also da kann man tatsächlich natürlich nicht reinschauen. WhatsApp in abgeschlossenen Gruppen, nur wenn tatsächlich Investigativjournalisten oder andere Art irgendwie schaffen, diese Gruppen zu unterwandern, reinzuschauen, kann man einen Einblick verschaffen. Aber es gibt ja mehrere Beispiele. Vor der Bundestagswahl sind ja einige AfD-nahe interne geschlossene Facebook-Gruppen beispielsweise veröffentlicht worden. Da sieht man ja auch die Radikalisierung drin. Oder ein Beispiel aus Frankreich, mir ist jetzt der Name entfallen, die Facebook-Gruppe von relativ vielen Journalisten, die sich dann aber dann schon Richtung Sexismus entwickelt haben. Ich glaube, hier haben wir auch ein gruppendynamisches Phänomen, dass sich eine Gruppe gegenseitig steigert. Die Leute, die anderer Meinung sind, sind dann aber eher ruhig da drin und geben keine Widerworte, und so verselbstständigt sich das gruppendynamisch da drin. Es ist wahnsinnig interessant, aber auch hier die Frage, ist das wahlentscheidend? Ist das ein Phänomen, das halt zu einem Massenphänomen wird?
Wie vorgehen gegen Desinformation oder Falschinformation? Darüber sprachen wir mit dem Datenjournalisten Michael Krey. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
Gerne.